You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen bei den Antifa-Nachrichten für den 17. Januar 2013. Vor 9 Monaten haben 3 Neonazis eine syrische Familie auf einem Frühlingsfest in Eisleben brutal verprügelt. Trotz eindeutiger Indizien sprechen die Täter jedoch von einer Verwechslung und wollen einen rechtsextremen Hintergrund ausschließen. 5 Personen wurden bei dem Überfall damals verletzt. Ein 32-Jähriger wurde mit einem Schädelhirntrauma ins Krankenhaus gebracht und habe tagelang im Koma gelegen. Auf die Mutter der Familie wurde noch eingetreten, als sie bereits bewusstlos gewesen sei, sodass sie noch heute mit Krücken gehen muss. Während des Überfalls hätten die Täter scheiß Ausländer und das habt ihr nun davon Ausländer gerufen. Außerdem hätte einer der Angreifer ein T-Shirt mit der Aufschrift Combat 18 getragen. Das ist eine rechtsterroristische Gruppe aus Großbritannien, die auch als Vorbildorganisation für den NSU gedient haben soll. Mehrere Zeuginnen, die bei der Polizei erst detailliert über den Vorfall berichtet hatten, würden nun angeben, dass sie nichts mehr aussagen wollen, weil sie Angst hätten. Wann genau der Prozess stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Vor einer Woche haben bisher unbekannte Täter das Gebäude der KZ-Gedenkstätte Moringen mit geschichtsrevisionistischen Parolen beschmiert. Lügen mal, und hier war kein KZ, prangte am Morgen des 8. Januar auf den Mauern der Gedenkstätte. Derartige Schmierereien gab es in Moringen bisher nicht. Über einen Mangel an Aufmerksamkeit kann sich die NPD auf ihrer Wahlkampftour durch Niedersachsens Städte nicht beschweren. Überall, wo sie zu einer Kundgebung auftaucht, stehen Menschen zur Gegendemonstration bereit. Bei einem Termin in Lingen am Freitag sind nach Polizeiangaben NPD-Ordner und Parteigegner ineinander geraten. Die Beamten lösten die Schlägerei auf und versuchen nun, das Geschehen zu rekonstruieren. Der Berliner NPD-Landeschef Sebastian Schmidtke wird somit höchstwahrscheinlich ein neues Ziel polizeilicher Ermittlungen werden. So ist auf Videos klar zu erkennen, dass er einen Mann mit einem Regenschirm attackiert und danach nochmal zutrat. 10 einheitlich schwarz gekleidete und teilweise vermummte Personen sind am späten Samstagnachmittag in die Asylbewerberunterkunft in Fichtenberg eingedrungen und haben lautstark herumgeschrien. Ob ein rassistischer Hintergrund vorliegt, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen klären. Ein absurdes Bild, wie schon die letzten Jahre. Hunderte Neonazis ziehen trauernd durch Magdeburg. In der Mitte des Demonstrationszuges spielt ein Lautsprecherwagen unaufhörlich klassische Musik. Beliebt ist Wagner. Doch auch beim neonazistischen Trauermarsch in Magdeburg brechen die Teilnehmerzahlen weiter ein. Nur rund 800 Neonazis reisten am Samstag für die geschichtsrevisionistische Demonstration in die Landeshauptstadt. Damit sind es rund 500 weniger als noch im vergangenen Jahr.
Genau, es ist deutlich weniger, als wir befürchtet haben. Wir hatten so gerechnet zwischen 1200 und 1500. Es ist offenkundig nicht eingetreten, sodass sozusagen dieser zusätzlich mobilisierender Effekt sich offenkundig nicht eingestellt hat.
Dennoch gibt es viel Kritik an dem Polizeieinsatz und der Situation in Magdeburg. Stefan, der vor Ort war, mit einem Kommentar.
Von einem Teilerfolg, die Nazis an den äußersten Stadtrand verdrängt zu haben, kann nicht wirklich die Rede sein. Denn bei Fermersleben und Saalbke handelt es sich nicht um reines Industriegebiet, sondern durchaus auch um bebaute Wohnviertel. Die endgültige Route wurde so gelegt, dass sie direkt an einem linken Zentrum vorbeiführte. Eine Kundgebung direkt vor dem Gebäude des Libertären Zentrums wurde genehmigt und dauerte über eine Stunde. Als würde dies als Einschüchterung nicht reichen, stellten sich Polizisten mit Kettensäge, Brechstangen und Rambock gut zu sehen auf die gegenüberliegende Straßenseite. Unverständlich, wie CDU-Innenminister Holger Stahlknecht in der MZ im Nachhinein behaupten kann, es gibt keine hässlichen Bilder aus Magdeburg. Lediglich 2 Gewerkschaftsgruppen erreichten die tatsächliche Marschroute. Alle anderen größeren Gruppen von Gegendemonstrantinnen bewegten sich stets dorthin, wo die Polizei sie erwartete. Unterschiedliche Aktionsformen kamen nicht zustande. Fragwürdig ist dabei auch die Arbeit des Bündnisses Magdeburg-Nazi-Frei, welches von der Koordination überfordert zu sein schien. Aktive Antifaschistinnen wurden immer wieder an unwichtige Orte gebunden und von wichtigen geradezu ferngehalten. Zum Beispiel verkündete der Lautsprecherwagen, dass die beiden Gewerkschaftsgruppen keine Unterstützung bräuchten, obwohl sie sich zu etwa 50, fast 1000 Neonazis entgegenstellten. Die absichtlichen Falschinformationen der Polizei wurden komplett übernommen. Auch über den Infoticker kamen durchgehend widersprüchliche Meldungen. So wurden große Gruppen zersprengt, liefen orientierungslos in unterschiedliche Richtungen oder konnten von der Polizei einfach gekesselt werden. Da wurde wohl den Fehlinformationen zu sehr vertraut. Höhepunkt war dann, als am Nachmittag noch versucht wurde, eine Spontandemonstration anzumelden, welche direkt auf die nun bekannte Route der Neonazis treffen sollte. Diese kam nicht zustande. Trotz dieses aussichtslosen Vorhabens riet der Lautsprecherwagen auf die Genehmigung der Demonstration zu warten, bis zwei andrückende Pferdestaffeln und Wasserwerfer den Weg nach Süden komplett zumachten. Das Vorhaben der Polizei, den Nazi-Aufmarsch ungehindert geschehen zu lassen, ist komplett aufgegangen.
Die Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer hatte im Oktober bundesweit 50.000 CDs mit Weihnachtsliedern an potenzielle Förderer geschickt und damit um Spenden gebeten. Wer diese Musik-CD jedoch mit einem Computer mit Internetanschluss abspielte, bekam in der Mediathek statt der Weihnachtstitel die Namen von Liedern der Hitlerjugend angezeigt. Die Produktionsfirma der CD und die Organisation vermuten, dass rechte Hacker hinter dem Angriff stecken könnten. Eine Privatbank darf das Girokonto eines rechten Versandhandels auch ohne genaue Begründung kündigen. Das hat der Bundesgerichtshof am Dienstag entschieden. Damit wurde der Commerzbank Recht gegeben, die 2009 nach dreijähriger Geschäftsbeziehung den Vertrag mit der Gesellschaft Lesen und Schenken beendete. Hinter dem unpolitisch wirkenden Firmennamen verbirgt sich ein Handel mit neonazistischer Literatur und Wehrmachtsutensilien des Dritten Reiches. Im Angebot befinden sich auch ein Buch über die nationalsozialistische Waffen-SS mit dem Untertitel Ehrenbuch der Tapfersten. Unbekannte haben die Gardelegener Gedenkstätte Isenschnibber Feldscheune in der Altmark geschändet und Grabkreuze zu einem Nazi-Symbol angeordnet. Wie ein Sprecher der Polizei in Salzwedel am Montag mitteilte, wurden 18 Kreuze aus der Erde gezogen und auf den Boden ausgelegt. Vermutlich haben sich die Täter am vergangenen Wochenende auf dem Gedenkstättengelände zu schaffen gemacht. Der Staatsschutz ermittelt. Manipulierte Finanzberichte, falsche Mitgliederzahlen, dubiose Quittungen. Jahrelang soll der frühere MPD-Bundesschatzmeister Erwin Kemner den Bundestag hintergangen haben. Beim Prozess vor dem Landgericht Münster drohen dem vorbestraften Kemner bis zu 5 Jahre Haft. Für den Prozess sind 14 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach Mitte April fallen. Bald soll in München der Prozess gegen die NSU-Terroristin Beate Zschäpe und 4 mutmaßliche Helfer beginnen. Anfang Januar kam es eben in diesem Amtsgericht zu einem Prozess gegen Norman Bodin und Philipp G. Dieser hatten bei einer rechtsextremen Demonstration vor einem Jahr die Paulchen-Panther-Melodie gespielt, mit der der NSU auch sein Bekennervideo unterlegte. Die Verteidigung sagte, dass die Paulchen-Panther-Melodie durchaus absichtlich abgespielt worden sei, gerade um sich von Gewalttaten zu distanzieren. Die Staatsanwaltschaft hielt das für unglaubwürdig und bezog sich dabei auf den Kontext der Demonstration für nationalen Widerstand und deutsche Freiräume. Das Gericht sah es in der verbalen Distanzierung während der Demonstration jedoch den Grund, die Angeklagten freizusprechen. Unterstützung bekamen die beiden Angeklagten nicht nur von ihren Anwälten, sondern auch von zuschauenden, einschlägig bekannten Neonazis. Vor und nach dem Prozess bedrängten sie die anwesenden Journalisten und beschmierten deren Kameras. Die Justizbeamten griffen spät und nur nach Aufforderung ein, nahmen jedoch keine Personalien auf. Ein Zuschauer gab sich als Journalist aus und drängte sich mit auf die Pressebank.
Die haben in der Gruppe eigentlich versucht zu stören. Sie haben die Journalisten in einer Art Zange genommen. Einer saß eben links auf der Pressebank und ist immer näher gerückt an mich, die eben am äußersten saß. Und die haben sich von hinten in einen hineingelehnt.
Sie schubsen herum, sie niesen in unsere Jacken und Taschen. Sie versuchen zu sehen, was wir mitschreiben. Sie lehnen sich auf die Blöcke der Kollegen, sodass die nicht mehr mitschreiben können und so weiter. Also es gibt da hinten im Publikum so ein gewisses Maß an neonazistischer Bedrohung.
Der Amtsgerichtspräsident Gerhard Ziel schlug daraufhin vor, anstatt gegen die gewalttätigen Rechtsextremisten in den Zuschauerräumen vorzugehen, die Pressefreiheit einzuschränken. Zukünftig müsse man eben überlegen, ob Film- und Fotoaufnahmen überhaupt noch genehmigt werden sollen, damit sich niemand provoziert. Denn hätten die Berichterstatter keine Aufnahmen angefertigt, wäre es zu derartigen Szenen überhaupt nicht gekommen.
Das ist weder strafbar noch sonst was, ist vielleicht nicht schön. Aber auch hier muss man sagen, wie kann ich das im Einzelfall überprüfen? Presseausweise kriege ich in jeder Machart übers Internet jeden Tag.
Hat er denn Presseausweis gezeigt?
Das weiß ich nicht. Also das interessiert mich auch nicht. Wenn dort keine Kameras gewesen wären und keine Fotos, hätten wir diese Konfrontationen nicht gehabt. Und deswegen ist zu überlegen, ob bei zukünftigen Prozessen wir nicht ein partielles Film- und Fotografierverbot verhängen oder der zuständige Richter, weil dann kann ich die Sicherheit und Ordnung im Gerichtssaal aufrechterhalten, denn die Konfrontation kommt da nicht.